SWR 2 aktuell.
Heute mit Marion Theis und darum geht es hier in der kommenden halben Stunde. Erde in Not, die UN-Klimakonferenz in Glasgow verlängert und verlängert sich. Ich frage gleich nach, woran es hängt. Zu locker, zu streng, die Diskussion um neue Corona-Maßnahmen wird schärfer, die Zahlen legen zu und Umbau der CDU, die Kandidaten bringen sich in Stellung. Der Weltklimagipfel in Glasgow in Schottland befindet sich in der Verlängerung der Verlängerung. Es sieht aus, als würden sich die Verhandlungen noch weiter in den Abend oder sogar bis in die Nacht ziehen. Dabei hatte der britische Präsident der UN-Konferenz Sharma vorhin die Delegierten aufgerufen, die bestehenden Verhandlungstexte jetzt doch bitte zu billigen. SWR-Umweltredakteur Werner Eckert in Glasgow, woran hängt das denn jetzt noch?
Nun, es hängt sicher an zwei Punkten noch ganz entschieden und da machen sich Indien und China sehr stark. Der dritte Entwurf für Abschlusspapiere liegt auf dem Tisch und Alok Sharma, der Konferenzpräsident, möchte gerne auf dieser Grundlage zu einem Ergebnis kommen. Seit fast zwei Stunden läuft jetzt eine Sitzung, in der das besprochen wird. Indien hat sich positioniert gegen die Erwähnung von Kohle in den Abschlusspapieren und möchte, dass das auf keinen Fall drinsteht, dass man Anstrengungen unternimmt, um die Kohle auslaufen zu lassen als Energieträger. Und China möchte, dass klare Bezüge zu einem 1,5-Grad-Limit weggenommen werden und man stattdessen eine weichere Formulierung findet, gut unter 2 Grad als gemeinsames Ziel der Anstrengungen zu definieren. Das dürften am Ende die kritischen Punkte sein, um die es jetzt geht.
Deutschland hat ja in Glasgow gerade noch 10 Millionen Euro zusätzliche Unterstützung für Klimaschäden in ärmere Staaten zugesagt. Spielt das denn jetzt auch noch eine Rolle?
Das wird jetzt keine große Rolle mehr spielen. Da werden ganz andere Summen hier eine Rolle spielen. Es geht um 100 Milliarden, die die Industriestaaten den Entwicklungsländern zugesagt hatten, für die Zeit ab 2020 jährlich zu mobilisieren. Kein geschenktes Geld, es geht auch um Kredite und um Investitionen. Aber das ist nicht zusammengekommen, kommt frühestens 2023 zu Summen in dieser Höhe. Das belastet natürlich die Entwicklungsländer sind trotzdem mit Zähneknirschen bereit, einen Kompromiss mitzutragen, obwohl auch für die Zukunft da nicht allzu viel Hoffnungsvolles für sie drin zu finden ist. Die 10 Millionen aus Deutschland sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Das jetzt fast fertige Verhandlungspaket sei ja eines, das die Dinge wirklich nach vorne bringe, so formulierte es der britische Konferenzpräsident Sharma. Worin bestehen denn zum Zeitpunkt jetzt zumindest die großen Erfolge?
Nun, wenn dieses Papier durchkommt, so wie es jetzt auf dem Tisch liegt, dann hat man da drinne eine sehr deutliche Aufforderung, beim Klimaschutz mehr Tempo vorzulegen. Es wird schon im nächsten Jahr da erwartet, dass die Industriestaaten, die Schwellenländer auch, die bislang noch nicht ausreichend nationale Klimaverpflichtungen übernommen haben, das nachholen. Das geht an Indien und China und die wehren sich auch dagegen. Aber das wäre schon sehr, sehr viel wert. Ansonsten hat man ja hier in Glasgow eingefangen, Langfristzusagen zum Klimaschutz. Und da kam auch Indien sehr überraschend noch als letzter großer Block zum Zug dazu und hat erklärt, dass es 2070 klimaneutral sein will, lang hin. Aber die Zusage, klimaneutral werden zu wollen, die ist jetzt weltweit gültig. Und das schafft natürlich ganz andere Voraussetzungen auch für wirtschaftliches Handeln in Zukunft, wenn man weiß, es geht in die Erneuerbaren und es geht raus aus Kohle, Öl und Gas. Jetzt geht es ums Tempo und es geht um die nähere Zukunft und da bleibt es halt sehr umstritten.
Das heißt, wenn Indien und China jedoch jetzt noch zusagen, wenn sie mitmachen, dann kann das Treffen von Glasgow die Erderwärmung tatsächlich stoppen?
Es kann die Erderwärmung nicht stoppen, es kann den Anstieg zunächst mal begrenzen und es kann einleiten, dass man zu anderen Temperaturen kommt. Also 2,4 Grad Temperaturanstieg sind nach dem, was derzeit aktuell wirklich politisch belastbar auf dem Tisch liegt, das, was am Ende stehen wird, viel zu viel gemessen an dem 1,5 Grad Limit.
Werner Eckert live von der UN-Klimakonferenz in Glasgow, die möglicherweise heute noch zu Ende geht. 690, das ist die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im schwäbischen Landkreis Biberach. Seit gestern gilt dort die Corona-Alarmstufe. Was vor einem Jahr Panik hervorgerufen hätte, verleitet heute den einen oder anderen zu einem müden Schulterzucken. Dabei ist die Lage tatsächlich ernst. Das zeigen die überlasteten Intensivstationen, unter anderem in Baden-Württemberg. Ministerpräsident Kretschmann fordert deshalb heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass beim neuen Infektionsschutzgesetz nachgebessert werden müsse. Die Maßnahmen reichten nicht aus, die Länder bräuchten mehr Spielraum, so Kretschmann. Nächste Woche wird das Gesetz Thema im Bundestag sein und die Diskussion darüber läuft, berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter.
277, wieder ein neuer Rekordwert. So hoch ist heute die 7-Tage-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut ermittelt hat.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es sind sehr schwierige Wochen, die vor uns liegen. Und sie spüren, dass mir das große Sorgen macht.
Angela Merkel als Bundeskanzlerin, nur noch geschäftsführend im Amt, richtet heute in ihrem Videopodcast einen eindringlichen Appell an die Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Deshalb bitte ich alle, die sich noch nicht haben impfen lassen, dringend, überlegen Sie es sich noch einmal. Weltweit haben unzählige Experten stichhaltige und vielfach überprüfte Antworten auf alle Fragen, auf alle Zweifel, auf alle Ängste.
Nächsten Donnerstag will der Bundestag die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen lassen. Jens Spahn, der noch amtierende Gesundheitsminister von der CDU, hatte das schon früh vorgeschlagen. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP wollen es jetzt umsetzen. Das ist ein völlig falsches Signal, sagt dazu Alexander Dobrindt von der CSU, dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Unionsfraktion werde am Donnerstag einen eigenen Antrag einbringen, sagte Dobrindt. Und wörtlich, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite muss verlängert werden, damit der notwendige Instrumentenkasten zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung steht. FDP-Chef Christian Lindner aber bleibt dabei. Lockdowns oder Ausgangsbeschränkungen darf es nicht mehr geben.
Weil diese Maßnahmen nach wissenschaftlichen Untersuchungen keine Wirksamkeit haben und weil auch deutsche Gerichte solche Ausgangsbeschränkungen ja bereits verworfen haben.
So Lindner gestern in den Tagesthemen. Heute ruderte er auf Twitter zurück. Er zweifle nicht an Kontaktbeschränkungen, sondern nur zum Beispiel an der Verhältnismäßigkeit von Ausgangssperren für Geimpfte, so der FDP-Chef heute. Ebenfalls am Donnerstag wollen die Länderministerpräsidenten nun doch noch mal einen Corona-Gipfel mit Angela Merkel abhalten. Über die Corona-Politik soll ja inzwischen nicht mehr aufgrund der Infektionszahlen entschieden werden, sondern danach, wie viele Patienten im Krankenhaus und auf den Intensivstationen liegen. Über diesen Hospitalisierungsindex, sagt Angela Merkel, müsse dringend mit den Bundesländern gesprochen werden.
Damit aus diesem Index die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden, müssen Bund und Länder sehr schnell einen Schwellenwert festlegen, ab dem jeweils entsprechend der regionalen Infektionslage verbindlich über die bisher geltenden Maßnahmen hinaus zusätzliche Schritte zur Eindämmung der Pandemie eingeleitet werden müssen.
Möglicherweise sind solche Schwellenwerte aber auch schon erreicht, wie eine Umfrage der dpa ergab. Demnach bereiten Kliniken vor allem im Süden und Osten der Republik bereits die Verlegung von Corona-Patienten in andere Bundesländer vor.
Eine Corona-Maßnahme immerhin ist heute schon in Kraft getreten, eine, die wir schon mal hatten. Seit heute darf man sich wieder testen lassen, ohne dafür zahlen zu müssen, in Apotheken oder Testzentren. Warum und unter welchen Umständen die Corona-Tests jetzt wieder kostenlos sind, erklärt Berlin-Korrespondentin Vera Wolfskämpf.
Seit Mitte Oktober musste man ja die Antigen-Schnelltests selbst bezahlen. Und daran hat es zuletzt viel Kritik gegeben, weil weniger Testen ja dazu führt, dass auch weniger Infektionen entdeckt werden und sich das Virus dann auch weiter überträgt. Und gerade mit der Delta-Variante kann das ja auch Geimpfte betreffen. Deshalb wollte auch die künftige Koalition aus SPD, Grünen und FDP, dass die Tests wieder kostenlos werden. Und das hat jetzt der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch umgesetzt. Das heißt also, ab heute kann man sich in Apotheken und in Testzentren wieder kostenlos testen lassen. Es können auch noch weitere Testzentren von den Ländern beauftragt werden. Das Angebot soll nämlich ab kommender Woche dann so nach und nach wieder größer werden. Man hat also mindestens einmal pro Woche Anspruch auf so einen kostenlosen Antigen-Schnelltest, unabhängig davon, ob man geimpft ist oder Symptome hat oder Kontakt hatte zu einer infizierten Person. Diese Verordnung gilt jetzt bis Ende März. Die Hoffnung ist, auch mit mehr und kostenlosen Tests die vierte Welle der Corona-Pandemie einzudämmen.
Während wir in Deutschland auf mögliche weitere Corona-Maßnahmen warten, geht es in den Niederlanden zur Sache. Als erstem westeuropäischen Land gilt dort ab heute Abend wieder ein Teil-Lockdown. Betroffen sind Gastronomie, Geschäfte und Sportaktivitäten. Spätestens um 20 Uhr ist Ladenschluss. In Österreich könnte bald ein landesweiter Lockdown für Ungeimpfte in Kraft treten. Österreich wird von deutscher Seite ab morgen wieder als Hochrisikogebiet eingestuft. So hoch sind die Infektionszahlen dort. Dasselbe gilt für Tschechien und Ungarn. Die österreichische Hauptstadt Wien wird ab Montag bei Impfungen für Kinder aktiv. Ab Montag können sich dort 5- bis 11-Jährige impfen lassen, sagt unser Korrespondent Srdjan Govedaritsa.
Einige Kinderärzte in Wien impfen schon länger Kinder unter 12 Jahren gegen das Coronavirus, auch wenn es in Österreich noch keinen zugelassenen Impfstoff dafür gibt. Die Nachfrage ist groß, die Wartelisten in den Arztpraxen lang. Deswegen hat die Stadt Wien entschieden, eine eigene Impfstraße für junge Kinder einzurichten. Ab heute kann man sich anmelden, erste Termine werden ab Montag angeboten. In einer Pilotphase können rund 200 Kinder pro Tag geimpft werden. Sie bekommen eine verringerte Dosis des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer nach einem ausführlichen Aufklärungsgespräch mit Fachärzten für die Eltern. Die Impfung erfolgt, wie es heißt, off-label, denn das Zulassungsverfahren für den BioNTech/Pfizer-Impfstoff für Kinder ab 5 Jahren läuft auf EU-Ebene noch. In den USA ist er seit Ende Oktober zugelassen. Sollte es bei den Impfungen zu Schäden kommen, hafte laut Stadt Wien der Staat nach dem Impfschadensgesetz. Die anderen österreichischen Bundesländer wollen noch abwarten und bieten keine Impfungen für Kinder an. Dort hält man sich an die Empfehlungen des nationalen Impfgremiums und wartet auf die Zulassung des Impfstoffs in der EU.
Um Corona und die steigenden Infektionszahlen geht es heute auch in unserer wöchentlichen Samstagskolumne. Der Konflikt zwischen Geimpften und Impfverweigerern trage klassische Züge, das meint zumindest unser Kolumnist.
SWR 2. 2 Minuten mit Pascal Fournier.
Zu Dionys dem Tyrannen schlich Damon den Dolch im Gewande. Schiller, die Bürgschaft, Sie kennen das. Ausgangspunkt dieser Geschichte, der Versuch, einen Willkürherrscher loszuwerden, und zwar ein für allemal. Ob Weltärztepräsident Montgomery auch an die Bürgschaft und Tyrannenmord gedacht hat, als er diese Woche von einer Tyrannei der Ungeimpften in Deutschland sprach? Wohl kaum. Trotzdem ist seine Diagnose zumindest mal einen Gedanken wert. Die Krankenhäuser sind voll mit Menschen, die es besser zu wissen meinen als die allermeisten Wissenschaftler. Und bevor ein Missverständnis aufkommt, wir sprechen hier nicht von Kindern unter 12 oder von anderen, die nicht geimpft werden können. Hier geht's um Menschen, die sich einer Impfung verweigern, obwohl die ohnehin schon wackelige argumentative Grundlage für dieses Nein immer mehr bröckelt. Und die mit ihrer Impfverweigerung den Alltag der Republik erheblich beeinflussen. Auch den der geimpften Mehrheit. Aus Sicht einiger Politiker reicht nämlich selbst 2G möglicherweise schon bald nicht mehr aus. Schon wird über einen neuerlichen Lockdown gesprochen. Und der betreffe auch die Geimpften, weil zu ist zu. Also wenn persönliche Freiheit immer nur bis dahin reicht, wo die des Nächsten beginnt, dann ist Impfverweigerung so gesehen eine klare Überschreitung. Abstrakt betrachtet eine Form der Tyrannei. Punkt für Montgomery. Und der Ausweg? Naja, Tyrannenmord fällt in Deutschland im Herbst 2021 ja wohl weg. Eine vernünftige, vor allem freundlichere und zeitgemäßere Alternative zum Tyrannenmord könnte lauten beständiger Druck. 2G, 3G, Green Pass. So viel Freiheiten wie möglich für die Geimpften und Beschränkungen bitte vor allem mal für diejenigen, die sich verweigern. Ja, ich weiß, das wäre eine Form von staatlicher Bevormundung und ein Eingriff in die individuelle Selbstbestimmung. Übrigens genauso wie die Gurtpflicht, Tempo 30 und die Einkommenssteuer auch. Freiheiten für Geimpfte, Unbill für Ungeimpfte. Das könnte doch auch, sagen wir, ein Lockangebot sein. Eine Einladung, die eigene Position nochmal zu überdenken. Hier Karneval, Konzert, Kultur und Kneipe. Da, wir müssen draußen bleiben. Bei Schiller erkennt Tyrann Dionys am Ende ja auch, was er möglicherweise verpasst. Er wird weich und will plötzlich dazugehören. Ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Liebes ungeimpftes Drittel der Bevölkerung, nur zu. Es ist ganz bestimmt genug Impfstoff für alle da.
Die Kolumne von Pascal Fournier. Sie hören SWR 2 aktuell mit Marion Theis. Parteikarriere gefällig. Bis Mittwoch können Interessierte sich bei der CDU für den Posten des Parteichefs bewerben. Danach wird es einen Mitgliederentscheid geben. Bisher hat CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen angekündigt, kandidieren zu wollen, außerdem der derzeitige Kanzleramtsminister Helge Braun. Braun ist seit gestern Abend auch der erste offizielle Kandidat. Sein Kreisverband Gießen hat ihn einstimmig nominiert. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will sich wohl ebenfalls bewerben. Es wäre sein dritter Versuch, CDU-Vorsitzender zu werden, sagt Berlin-Korrespondent Lothar Lenz.
Offiziell nominiert werden müsste Friedrich Merz durch den örtlichen CDU-Kreisvorstand Hochsauerland. Die Bild-Zeitung meldete, dass das am Montag passieren soll. Der Politikwissenschaftler Jürgen Falter sagte im Deutschlandfunk, dass Merz breiten Rückhalt unter den CDU-Mitgliedern genieße.
Er hat den Ehrgeiz, er hat die Überzeugung, dass er es besser kann als die anderen. Und er hat beste Aussichten, tatsächlich von der Basis als derjenige ausgewählt zu werden, den der Parteitag dann wählen soll.
Nach ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl will die CDU im Dezember erstmals ihre Mitglieder fragen, wer neuer Parteichef werden soll. Der Parteitag soll dann im Januar stattfinden. Die Zeitung Neue Westfälische berichtet unterdessen, dass der amtierende Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Ralf Brinkhaus, nicht für den Parteivorsitz kandidieren wolle. Das habe der CDU-Kreisverband Gütersloh bestätigt. Kanzleramtschef Helge Braun sagte am Morgen im Deutschlandfunk, er stehe mit seiner Kandidatur dafür, dass sich die CDU in der Mitte der Gesellschaft positioniere.
Ich finde, wir haben eine gute Programmatik, wenn es um die Bewältigung des Klimawandels und den Erhalt unserer Arbeitsplätze in Deutschland geht. Und wenn wir junge Leute an die CDU binden wollen, dann müssen wir das so erklären können, dass wirklich jeder sagt, das ist die beste Strategie.
Ähnlich hatte gestern der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bei der Pressekonferenz zu seiner Kandidatur argumentiert. Röttgen wie Braun plädieren dafür, die CDU für breite Schichten der Bevölkerung wählbar zu machen. Helge Braun im Deutschlandfunk weiter.
Wenn man sich die Wählerwanderung jetzt bei der letzten Bundestagswahl anguckt, dann haben wir sehr viel Richtung SPD und Grüne verloren. Und deshalb, glaube ich, ist wichtig, die CDU steht in der Mitte.
Aber will das auch die Mehrheit der Mitglieder? Für den Politikwissenschaftler Jürgen Falter könnten zwei konkurrierende Kandidaten der Mitte, Röttgen und Braun, die Chancen für den dritten im Bunde erhöhen.
Friedrich Merz ist ein Wirtschaftsliberaler und das ist auch nicht unmodern im klassischen Sinne. Unmodern sind vielleicht eher seine wertkonservativen Positionen, die eher auf dem rechten Flügel der CDU beheimatet sind.
Drei Männer wollen bisher CDU-Chef werden, Helge Braun, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Auch in Baden-Württemberg sortiert sich die CDU neu, zumindest teilweise. Beim Landesparteitag in Mannheim haben die Delegierten heute ihren langjährigen Vorsitzenden Thomas Strobel wiedergewählt. Er bekam allerdings nur 66,5% der Stimmen. SWR-Reporterin Phyllis Kückrikol in Mannheim. Zweifeln die CDUler daran, dass es mit Strobel einen Neuanfang geben kann?
Bei 66,5% der Stimmen sieht es schwer danach aus, finde ich, wenn fast ein Drittel der Delegierten eben nicht für Strobel gestimmt haben. Viele sind enttäuscht, dass es keine Gegenkandidaten gab und damit auch keinen wirklichen Wettbewerb in der CDU Baden-Württemberg. Und viele sagen auch, der Alte, der eben nicht so gute Ergebnisse erzielt hatte, sollte nicht der neue Chef sein. Aber ganz offensichtlich finden auch zwei Drittel der Delegierten sehr wohl, dass in schwierigen Zeiten Beständigkeit auch ein Wert an sich ist.
Strobel bleibt jetzt also, wo er ist. Welche Rollen sind denn für CDU-Landesfraktionschef Manuel Hagel und Bundesvize-Fraktionschef Andreas Jung angedacht, die ja doch noch ein bisschen jünger sind als Strobel?
Manuel Hagel steht schon für die Zukunft der CDU Baden-Württemberg. Er ist einer der jüngsten CDU-Fraktionschefs in Deutschland mit 33 Jahren. Und auch in seinen Reden im Landtag, da ist ein anderer Zungenschlag, ein anderes Wording. Er ist auch sehr auf Ausgleich der Geschlechter bedacht und das kommt bei vielen gut an in der CDU Baden-Württemberg. Es gibt auch Stimmen, die sich Manuel Hagel als Nachfolger von Thomas Strobel vorstellen können, aber das wird natürlich nicht so offen gesagt. Andreas Jung im Bundestag für die CDU Konstanz können sich viele in der CDU Baden-Württemberg in einer Führungsrolle vorstellen, aber Jung ist Vorsitzender der Landesgruppe im Bundestag und hat mehrfach signalisiert, dass er lieber in Berlin wirken möchte.
Die Landtagsabgeordnete Isabel Huber ist seit heute neue Generalsekretärin der baden-württembergischen CDU. Sie haben sie in den letzten Monaten als kommissarische Generalsekretärin erlebt. Steht sie denn für Neueinfang und Aufbruch?
Naja, Frau Huber wird immer in einem Atemzug mit Manuel Hagel genannt. Mit 34 ist sie noch verhältnismäßig jung für die CDU. Und ganz viele sagen, das sei der Beginn der Erneuerung. Junge Menschen, Frauen müssten jetzt in Positionen gebracht werden. Und da sei Huber eben ein Beispiel. Sie wirkt auf mich noch etwas steif, etwas altbacken auch. Aber sie ist sehr konzentriert bei der Sache. Sie macht keine Fehler. Sie ist sehr genau und arbeitet sauber. Und das ist auch ein Wert an sich. Und sie braucht möglicherweise noch ein bisschen Zeit, da reinzuwachsen. Und wird sich vielleicht noch ganz gut profilieren.
Hat denn die CDU bei so vielen Personalfragen heute auch die Gelegenheit gehabt, sich inhaltlich zu positionieren?
Nein. Und das vermissen viele in der CDU auch. Ich habe Delegierte gehört, die sagen, wenn man die Menschen in Baden-Württemberg fragt, wofür steht die CDU denn, müssen die zu lang überlegen. Es brauche dringend eine inhaltliche Debatte, eine Ausrichtung. Und da hat aber auch CDU-Chef Strobel heute gesagt, die CDU brauche eine Erneuerung des Grundsatzprogramms. Und das muss nächstes Jahr spätestens nach dem Bundesparteitag angegangen werden, sagte er. Und daran soll die CDU Baden-Württemberg kräftig mitschreiben und mitentscheiden, wie es in die Zukunft gehen soll.
Also stundenlange Diskussion und keine inhaltlichen Details?
Nein, es ging sehr viel um Personal.
Klingt das, was Sie heute in Mannheim hören und gehört haben, nach Aufbruchstimmung und Zukunftsfähigkeit?
Naja, der Wille ist da, die Einsicht auch bei den allermeisten Delegierten. Mit der Umsetzung ist es eben noch so eine Sache. Die Wahl des bestehenden Vorsitzenden spricht jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür, aber wie gesagt, Beständigkeit scheint das Mittel der Wahl zu sein in dieser Situation. Und der CDU Baden-Württemberg ist es eben sehr wichtig, Einheit und Geschlossenheit zu demonstrieren, sich hinter Thomas Strubel einzureihen. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass intern eine Auseinandersetzung stattfinden wird und dass die Südwest-CDU verstanden hat, dass sie das auch machen muss.
SWR-Reporterin Phyllis Kükrikol vom Landesparteitag der baden-württembergischen CDU in Mannheim. Heute vor genau 6 Jahren um 21.20 Uhr explodiert eine Bombe vor dem Stade de France in Paris und tötet eine Person. Es ist der Beginn eines beispiellosen Angriffs auf die französische Gesellschaft. Terroristen zünden am Stadion 2 weitere Bomben, die 10 Menschen schwer verletzen. Im Pariser Ausgehviertel rund um die Place de la République richtet ein weiteres Terrorkommando ein Massaker an, bevor schließlich eine 3. Gruppe in den Konzertsaal Bataclan eindringt, 90 Menschen tötet und Dutzende zum Teil schwer verletzt. Seit Anfang September findet in Paris der Prozess gegen den einzig noch lebenden Attentäter, seine mutmaßlichen Hintermänner und Handlanger statt. Paris-Korrespondentin Julia Barotta hat den Prozess über Wochen verfolgt.
Insgesamt mehr als 300 Opfer und ihre Angehörigen hat das Gericht aufgerufen, hat Aussagen Raum gegeben, die oft nur wenig oder nichts mit dem juristisch relevanten Tathergang zu tun hatten. Doch dieser größte Terrorprozess der jüngeren französischen Geschichte ist eben nicht nur die juristische Aufarbeitung eines mörderischen Angriffs, sondern auch die moralische Bewältigung eines nationalen Traumas. Natürlich war die öffentliche Meinung schockiert von diesen Attentaten, aber in gewisser Hinsicht wussten wir nichts darüber. Jetzt aber sind wir alle fassungslos über das, was wir gehört haben, wie tief diese Menschen immer noch verletzt sind. Das ist eine Realität, die keiner wahrgenommen hat. 130 Tote, 1700 Verletzte, man begnügte sich mit diesen Angaben und jetzt plötzlich haben wir etwas Konkretes vor Augen. Und es ist gut, dass die Opfer nicht vergessen werden und wir nicht einfach weitermachen. Seit letzter Woche treten andere Menschen in den Zeugenstand. Politiker und Sicherheitsbeamte, Vertreter des Inlands- und des Auslandsgeheimdienstes. Jene, die aufgefordert sind, zu erklären, wie es dazu kommen konnte, dass am 13. November 2015 ein Kommando aus 10 Attentätern unbemerkt ins Herz der französischen Hauptstadt vordringt und dort stundenlang wütet. Der Gerichtssaal ist brechend voll, als am Mittwoch dieser Woche der ehemalige Präsident François Hollande in den Zeugenstand tritt. Hat die damalige Regierung alles getan, um solch ein Attentat zu verhindern? Ja, sagt Hollande. Wir wussten von dem Kopf der Bande von Abdelhamid Abaoud, aber wir konnten uns nicht vorstellen, dass er es schon von Raqqa in Syrien nach Europa geschafft hatte. Auch im exklusiven Interview mit dem ARD-Studio Paris zu Beginn des Prozesses hat Hollande bedauert, dass die Sicherheitsbehörden Abaoud nicht früher auf die Spur gekommen sind. Unseren Geheimdiensten ist es gelungen, einige Attentate zu verhindern. Diesen leider nicht, wohl auch, weil wir einige europäische Individuen nicht so verfolgen konnten, wie wir es uns gewünscht hätten. 3 der vorwiegend aus Frankreich, Belgien und Marokko stammenden Attentäter hatten ihren Opfern im Konzertsaal Bataclan erklärt, sie könnten sich bei ihrem Präsidenten François Hollande bedanken. Hollande und seine Syrien-Politik seien schuld an dem Massaker. Der damalige Präsident betont vor Gericht, dass die Alarmbereitschaft der Sicherheitskräfte sehr hoch gewesen sei, man aber keinerlei Hinweise darauf gehabt habe, wann und wo ein Anschlag stattfinden würde. Erst ab Januar werden die Angeklagten zu ihren Taten und ihren Motiven befragt. Das Hauptinteresse gilt dann Salah Abdeslam, dem einzigen noch lebenden Attentäter, der seit Beginn des Prozesses neben mutmaßlichen Handlangern und Mitwissern im hochgesicherten Glaskasten links des Zeugenstandes sitzt.
Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta über die Pariser Anschläge vom 13. November vor 6 Jahren und den Prozess dazu, der seit September läuft. SWR 2 aktuell am Samstagabend mit Marion Theis.